Dies ist ein Podcast des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Für weitere Audioangebote klickt rnd.de/podcasts. Und jetzt viel Spaß.
Geier und Niesmann, der politische Wochendurchblick.
Es ist Kalenderwoche. Moment, ich hab's gleich. Es ist Kalenderwoche 1. Herzlich willkommen im neuen Jahr. Herzlich willkommen zur neuen Staffel unseres kleinen Politikdurchblicks. Wir wünschen allen Hörenden ein frohes 2022. Hier spricht Berlin, hier spricht das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Mein Name ist Steven Geier und zu Beginn dieses neuen Jahres machen wir nicht einfach so schnöde weiter, wie Corona das macht, sondern wir bieten Ihnen, liebe Hörende und Gehörlose, eine ganz besondere Folge. Und was das sein wird, das erklärt Ihnen mein Kollege im RND-Hauptstadtbüro, Andreas Niesmann.
Ganz genau. Und wir können uns vorstellen, wie das für Sie ist. Eben noch Weihnachtsruhe und Böllerverbot und nun soll man sich schon wieder begeistern für Omikron und Lockdown-Debatte. Nein, keine Angst. Heute bieten wir den perfekten Einstieg ins neue Jahr, eine Jahresvorschau für 2022. Und dafür haben wir den perfekten Gast eingeladen, einen medialen Tausendsasser. Er stammt aus dem Ruhrgebiet, dem Sehnsuchtsort Castrop-Rauxel, wo er seine ersten Berufserfahrungen beim Lokalradio gesammelt hat. Von dort zog es ihn zum Fernsehen. Da hat er sich als Autor verschiedener Comedy-Formate einen Namen gemacht, unter anderem für die Heute-Show, für Leute, Leute, für Atze Schröder und für das RTL-Dschungelcamp die Gags geschrieben. Er hat unzählige TV-Shows und Talk-Formate moderiert. Im letzten Jahr fielen noch in Erinnerung nach den Spielen der Fußball-EM beim Sportschau-Club. Und am wichtigsten, er ist ein sehr erfolgreicher Podcaster. Sein satirisch-bissiger Nachrichtenüberblick Apokalypse und Filterkaffee rockt Woche für Woche die Charts. Wir freuen uns sehr, dass er da ist und begrüßen den Kollegen Micky Beisenherz.
Ja, ich danke für die gleichermaßen wortreiche wie erschütternde Anmoderation. Bin wieder aufs Neue zutiefst angefasst, wenn ich sehe, was ich da schon hinter mir gelassen habe. Aber ja, vielen einfach, Dank. Dankeschön. Ja.
Diversity im Lebenslauf ist doch auch wichtig.
Ja, ja. Man könnte es auch False Balance nennen, aber
Andreas, du hast es schon gesagt, das Jahr macht einfach stur weiter, wo das letzte aufgehört hat. Aber Wir wollen das Ganze sortieren. Wir wollen die spannenden Termine und Entscheidungen jetzt schon bekannt geben und zu dritt Ihnen sagen, wer wird wichtig, was wird wichtig und wie geht das alles aus im neuen Jahr. Und damit wir nicht einfach einen Kalender vorlesen, haben wir uns ein kleines Spiel ausgedacht und das heißt 22 Fragen an 2022. Also wir stellen uns in der nächsten knappen halben Stunde die Fragen, die das neue Jahr bringt und wir versuchen sie auch gleich gemeinsam zu beantworten. Alles kann, nichts muss. Außer schnell gehen muss es. Wenn die Antwort nur ja ist, ist er auch nur ja. Wir sind ja nicht bei Anne Will hier. Ich führe Strichliste und wenn wir 22 Fragen voll haben, brechen wir ab. Micky, magst du anfangen? Was ist deine erste Frage an 2022?
Oh, ich wusste gar nicht, dass ich auch Fragen stellen muss. Aber ist ja okay. Also wirst du genauso beschissen wie 21 oder kannst du das wie in den letzten Jahren noch toppen? Das ist ja vermutlich die Frage, die allen irgendwie so im Geiste rumschwirrt. Das ist ja das erste Silvester, was wir nicht mehr angegangen sind mit positiven Hoffnungen auf das Kommende. Das ist ja nun wirklich jetzt das Jahr der kompletten Entzauberung. Also man hat nicht mehr auf dem Balkon gestanden und gesagt, endlich haben wir dieses Kackjahr hinter uns gelassen, sondern man sagt, ja, so, also das wird jetzt wie immer nur noch schlimmer. Oh, das war so eine Art Rap.
Ja. Das stimmt. Letztes Jahr war es noch so, dass man gesagt hat, wir haben das Kackjahr hinter uns gelassen und jetzt wird es besser. Und jetzt sagt man, okay, wir haben das Kackjahr hinter uns gelassen.
Fick dich 2019, fick dich 2019. Und dann denkst du so, das auch noch. Ach, guck, wo? Ah, da, ja, gut.
Ja, ja, ja. Man hatte ja damals noch von die goldenen 20er im Blick oder sowas. In der Politik heißt das ja Erwartungsmanagement, was wir gerade machen. Also wir stellen uns aufs Schlimmste ein und dann kann man nur positiv überrascht sein. Meine Frage ist in diesem Jahr, was schon feststeht, der neue Bundespräsident wird ja gewählt und gerade in dieser Woche haben wir erfahren, es wird auch der alte sein. Ja. Ich hätte eigentlich gefragt, bleibt Steinmeier Bundespräsident, aber die Grünen haben ja diese Woche erklärt, sie wollen ihn auch mitwählen, damit hat er die Mehrheit. So.
Bitter für Katrin Göring-Eckardt, ne? Eigentlich auch, oder? Ja. Da war ja immer noch mal irgendwie, dachte man so, da könnte noch mal, aber war ja jetzt eigentlich schon klar, die wird es dann auch nicht mehr. Ist es vielleicht einfach auch, macht sich, also dass man sich jetzt auch, dass die Grünen sich jetzt auch mit auf Steinmeier einigen, ist es nicht auch so ein bisschen die tiefe Sehnsucht nach der kompletten Ereignislosigkeit, dass man sagt, also es, wir haben ja gerade schon über den Jahreswechsel gesprochen, dass man sagt, nein, also wenigstens auf dieser Position wollen wir davon ausgehen, dass es keinerlei Ausschlag nach oben oder nach unten gibt. Ja. Also Steinmeier soll es dann wenigstens bleiben.
Ja, deswegen 70% der Deutschen wünschen sich ihn ja auch. Mhm. Ich glaube auch, das ist die Sehnsucht nach Ereignislosigkeit.
Ja.
Ja, das war schon die dritte Frage. Rhetorische zähle ich mit.
Okay, Andreas, du super. Hast die meine Frage ist, was passiert eigentlich, wenn das griechische Alphabet durch ist? Also was kommt nach Omega? Kommt dann, machen wir dann Latein weiter oder...
Da muss man wahrscheinlich doch erstmal auf die zwei zurückgreifen, die man sich gespart hat. Also nie, das wäre dann ja new auf Englisch oder halt eben Xi, also Xi. Dann muss man dann dem chinesischen Präsidenten sagen, tut mir leid, aber wir haben ja, we're all out of Buchstaben. Wir müssen leider an dieser Stelle dann doch nochmal darauf zurückgreifen. Ich weiß auch nicht, was ist denn, was kommt denn, vielleicht muss man mal gucken, was sind das denn für Buchstaben in dem Vornamen des Kindes von Elon Musk. Vielleicht muss man die dann noch abklappern. Ne?
Das ist klingonisch, ja, glaube ich. Ja,
ja, ich glaube, das ist klingonisch. Muss man auch mal gucken. Und ja.
Wie ist das denn virologisch? Sterben denn die Alten, die Alpha und Beta und sowas Varianten aus, wenn andere dominant werden? Ihr als Hobbyvirologen?
Ja, die werden dann ja im Grunde genommen, die geraten ja komplett ins Hintertreffen. Da fragt dann halt einfach keiner mehr nach. Wie bei den iPhones, ne? So, wie bei den iPhones, ja. So wird's ja, also die gibt's
wird
noch.
Wird der Support eingestellt.
Ja, wird der Support eingestellt und die laufen dann irgendwie aus. Ne? Das ist es dann halt. Also ich finde das ja also jetzt zum Zeitpunkt, da wir reden, ist ja gerade in Südfrankreich jetzt eine neue Variante entdeckt worden. Und da muss ich auch sagen, also die da mit 46 Mutationen, ich glaube jetzt Omikron hat so rund 30 oder so, ne? Und jetzt die nächste, dann Südfrankreich 46. Und da habe ich schon gesagt, also diese ganze Protzerei und Prahlerei mit diesen ganzen Mutationen von Corona, da frage ich mich auch, ob wir da überhaupt noch diesen ganzen Zirkus mitmachen sollen oder ob da nicht auch irgendwo Corona den Kontakt zum einfachen Bürger verloren hat. Also mit all diesem Schaulaufen an neuen Mutationen, was kommt denn als nächstes? Ich warte auf die Swarovski-Variante.
Ja, oder wir machen ein Geschäft draus und erfinden so ein Quartettspiel, weißt du, wo wir früher immer saßen und sagen, mein Trecker hat aber 180 PS und der kann aber 300 Stunden fahren und was weiß ich was, da gibt's dann das Corona-Quartett.
Ja? Ganze Landstriche von 0 auf 100 in das finde ich eigentlich gut, ja, finde ich top. Welche Promi, das ist eigentlich auch eine, das ist natürlich wahnsinnig zynisch, Disclaimer, ne, Sternchen, welche Promis hat welche Variante dahin gerafft, das ist auch so ein Unterding irgendwie, was weiß ich. Hat dann Roy Horn gekillt. Ja, komm, das war noch der Wildtyp. Und dann hast du aber Delta hat gleich 5 und jetzt dann die neuen, diese Botox-Zwillinge, das ist dann schon Omikron gewesen. Du merkst, man stumpft halt einfach auch ab im Laufe der Zeit. So.
Ja, man wird immun gegen den Schrecken. Das war schon, dann wäre die meine Frage als Achte, ist damit eigentlich die Impfpflicht Debatte durch, wenn das dann irgendwann jetzt, gibt ja eh schon die Zweifel, ob das Impfen dann noch hilft oder kommt die Impfpflicht für alle noch im Sommer, damit wir Weihnachten 2022 wieder richtig
könnte vielleicht so eine kleine Entlastung für die FDP sein, ne? Dass man jetzt unter Berücksichtigung neuester virologischer Erkenntnisse sagt, ja, wir rücken von unserem Vorschlag mit der Impfpflicht dann doch wieder ab als die Liberalen. Ich bin ja kein Virologe, aber nach den gängigen Erkenntnissen ist es ja so, dass zumindest das Boostern ja immer noch vor einem schweren Verlauf jemanden bewahrt, was wir uns unter Omikron-Voraussetzungen ja derzeit wohl abschminken können, ist, dass wir mit dem geimpft oder geboostert sein uns vor einer Infektion schützen. Und ich glaube, auf Grundlage des geboostert Seins, und da ziehe ich jetzt auch Erkenntnisse, die sehr frisch sind, ziehe ich heran von Menschen, die es sich jetzt trotz Boosterung geholt haben. Und dann ist es wirklich wie eine leichte Grippe. Aber auf dieser Grundlage kann man, glaube ich, dann fast 2 Jahre nach Corona wirklich als Grippe verstehen, aber halt eben auch nur, wenn man so einen Booster-Teppich hat. Von daher würde ich mich immer fürs Impfen, ich hau mir auch wirklich, also da bin ich jetzt wirklich wie Pete Doherty in der Spätphase, ich hau mir jede Nadel rein, die ich kriegen kann und bin auch total dafür. Ich finde es total gut und richtig, habe auch meine Tochter bereits geimpft, aber wirklich nur in dem festen Glauben daran, dass der Verlauf ein leichter ist. Ich bin ja bereits auch genesen, das heißt, selbst das habe ich ja schon hinter mir und glaube nicht eine Sekunde daran, dass ich es mir nicht wiederhole.
Aber ich wiederhole, Frage Nummer 8, kommt die Impfpflicht?
Überraschenderweise gibt es dafür keine Mehrheit im Bundestag und wir müssen plötzlich uns damit abfinden und sagen, ja gut, dann bitte weiter niedrigschwellige Angebote und dann, also mittlerweile bin ich der Überzeugung, die Impfprämie kommt schneller als die Impfpflicht.
Ich glaube es inzwischen auch. Ich habe ja letztes Jahr gesagt, ich glaube, sie kommt, aber jetzt so habe ich auch den Eindruck, die Mehrheit wackelt. Wobei, so ganz genau weiß man es ja nicht. Die großen Parteien haben noch nicht durchgezählt, das werden wir sehen.
Genau, wir sind ja dran hier im Hauptstadtbüro, telefonieren jeden Tag mit den Fraktionen, welche Gruppenanträge es gibt. Es gibt den Lauterbach-Antrag pro Impfpflicht, es gibt den Kubicki-Antrag gegen Impfpflicht und jetzt muss noch irgendwas dazwischen kommen mit Altersstufen oder sowas. Aber ich glaube auch, die dann soweit sind, ja, im Sommer, wenn wir dann schon wieder irgendwie das übliche Sommergefühl haben, Corona ist vorbei. Ob das dann noch so einfach wird, ist fraglich.
Ja, der Lauterbach-Antrag ging allerdings in den Bundestag, der Kubicki-Antrag ging direkt ins Schwalbennest, die Kneipe auf Norderney. Und das ist der Unterschied, ne? Das ist der Unterschied, ja.
Da muss ich kurz erzählen, dass ich da während meines Zivildienstes diverse Abende verbracht habe im Schwalbennest auf Norderney.
Ja? Ach, Wahnsinn, ne? Ja.
Ich war da nämlich Zivildienstleistender.
So. Du hast Zivildienst auf Norderney gemacht?
Ja, auf Norderney, aber nicht im Schwalbennest. Da war ich nur abends.
Ach, guck an. Naja, also ich meine, ganz Norderney ist ja eine vulnerable Gruppe. Ne? Also von daher hast du im Grunde genommen viele Erkenntnisse gesammelt, die du heute noch...
Vor allen Dingen ab September.
Ja, ja. Und zwar der Herbst, also nicht nur der Herbst auf Norderney, sondern auch der des Lebens ist dir da also eiskalt entgegengeweht.
Absolut. Ja. Oh, schön. Genau, danach hatte ich keine Illusionen mehr. So, aber ich würde gerne das Corona-Thema abschließen und über Karl Lauterbach, der Name fiel gerade, das müssen wir noch sagen. Meine Frage.
Das ist natürlich ein super Name, um das Corona-Thema abzuschließen.
Ja,
ne?
Klar. Wird Lauterbach zum Leiserbach?
Oh. Oh, mein Lieber, das ist auch.
Ja, du hast gesagt Zauderlehrling.
Der Zauderlehrling, das ist ja so ein bisschen Werner Hansch, der Zauder. ich glaube, er hat jetzt so einen kleinen Dämpfer erlebt. Man merkte ja kaum, ist er irgendwie auf die Regierungsbank gewechselt. Da hat er plötzlich dann gemerkt, wie es ist, so Team abwarten und jetzt erstmal schauen zu sein. Ich glaube, wenn er sich jetzt so ein bisschen da reingefuchst hat, merkt er doch, dass das nicht sein Weg ist. Ich glaube, er wird da speziell, weil er auch merkt, dass auch die FDP-Fraktion wesentlich aufmüpfiger ist innerhalb einer Regierungskoalition und die Grünen auch noch aufbegehren werden, Stichwort AKWs und so. Da wird er auch sagen, nee, also das kann jetzt nicht mein Sound werden, jetzt mich hier anzupassen, sondern ich werde jetzt wieder, sehr bald wieder der Warner und Mahner sein.
Ja. Und du kriegst den Jungen raus aus Harvard, aber du kriegst Harvard nicht raus aus dem Jungen.
So ist es doch eben. Ja, genau. Also von daher, wir waren am Anfang etwas überrascht, wie schnell er sich da gewandelt hatte, aber er wird auch wieder zurück zur alten Form finden. So, also er wird jetzt, vielleicht ist es auch so was, auch eine kleine Talkshow-Delle, ne? Jetzt war irgendwie auch so 2-3 Wochen war keine Talkshow, da verliert er sehr schnell. Er hatte so ein bisschen seine virologischen Laktatwerte haben nicht gestimmt. Und jetzt wird er wieder angreifen, jetzt nach der Winterpause.
Ja, wollen wir das Personal weiter durchgehen? Wie wird das Jahr 2022 für Christian Lindner?
Oh, heieieiei. Ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, weil einerseits er natürlich das Staatsmännische eigentlich ganz gut beherrscht. Das haben wir ja bei der Antrittsrede gesehen. Da war er ja eigentlich der Einzige, der frei gut geredet hat. Haben wir schon festgestellt, er ist aber doch auch ein bisschen wie bei anderen guten Comedians, muss er eigentlich auf Englisch sehen. Dann ist es besser und lustiger. Und andererseits ist ja das Finanzministerium ein sehr freudloses, in dem es natürlich auch schnell auf die Fresse gibt. Und gerade jetzt zu dieser Zeit, wo es einerseits natürlich irgendwo den Rotstift anzusetzen gibt, weil die Wirtschaft natürlich auch nicht ganz so viel rausgeholt hat wie in den Jahren zuvor. Also schwarze Null und solche Sachen, das ist natürlich lange vorbei, solche Themen. Und dann natürlich jedes Ressort richtige Gelder locker machen will, weil ja die große Transformation der Gesellschaft im Raume steht. Also das wird ein heftiges Ringen um riesige wie war das? Das Gerangel an den Fleischtöpfen. Oh, schon wieder Werner Hansch, ne? Ja. Aber ja, klar, das wird natürlich echt eine harte Nummer. Und es ist halt auch ein Amt, in dem du nicht so wirklich strahlen kannst. Das ist es halt eben, ne? Wie gesagt, guck dir seine Vorgänger an, wie sie alle hießen. Hans Eichel.
Ja, manche
Schäuble.
Davon sind Kanzler geworden, schrecklich.
Ja gut, ja. Aber wir wissen ja auch, wie er Kanzler geworden ist, ne?
Ja. So,
ja. Weil die anderen aufgegeben haben.
Ja, das ist richtig.
Ja. Nee, aber was ich bei Lindner toll finde, ist, und das ist so diese Ironie des Schicksals, die FDP ist ja die Partei, die jetzt die letzten Jahre wegen jedem Furz nach Karlsruhe gelaufen ist und immer gesagt, ja. Geh nach Karlsruhe, mach Verfassungsklage. Und jetzt das Erste, was Lindner macht, ist seinen Nachtragshaushalt da vorzulegen und die Corona-Milliarden auf die hohe Kante legen zu wollen für seine ganzen Klimageschichten, die er jetzt bezahlen muss. Und ich habe das Gefühl, es wird ihm um die Ohren fliegen. Er wird es in Karlsruhe, werden sie es ihm zerschießen und dann steht er da. Das ist eigentlich eine witzige Ironie des Schicksals.
Da, aber so das finde ich, genau, das finde ich sowieso faszinierend, wie schnell, wenn die Dinge sich ändern, die Sachlage anders ist, die Posten anders sind und man halt eben dann auf der anderen Seite des Zaunes steht, wie scheißegal das auch einfach plötzlich alles ist, ne? Also, dass das wirklich einfach so dialektische Bürgerkriege sind, die man dann anzettelt und in dem Moment, wo man dann plötzlich das andere Trikot trägt und das andere Wappen küsst, sagt man, ja, interessiert mich doch nicht, Leute, habt ihr doch nicht ernst genommen.
Das Sein ist bestimmt das Bewusstsein.
So. Exakt, ich hätte es so nicht ausdrücken können, aber so empfinde ich es,
das ist Herr Kollege. Karl Marx fällt mir immer ein, wenn ich über Lindner spreche. Ich sehe, du bist jetzt schon voll zum Politik-Experten gemauselt. Ich hatte erwartet, dass irgendjemand anbringt, dass Christian Lindner in diesem Jahr die RTL-Chefreporterin Franka Lehfeldt heiratet auf Instagram. Das ist ja nun das, was wirklich schon feststeht.
Heiratet er sie nur auf Instagram oder richtig? Also das war die Frage war jetzt für mich als Freund der sozialen Netzwerke natürlich. Also
das war jetzt die 11. Das war die 11. Frage und damit ist Halbzeit, Andreas. Du
nimmst so, die zweite Hälfte. Gedenklich. Stimmt, das ist ja schon die Hälfte. Wahnsinn, das geht ja wirklich rasend schnell. Naja, also was soll man da sagen? Also natürlich eine hochattraktive Frau, die, so wie ich sie journalistisch erlebe, ja auch sehr fundiert über Politik sprechen kann, ist halt natürlich nur nicht ganz so einfach, wenn du mit dem aktuellen Finanzminister liiert bist. So, also die journalistische Unabhängigkeit zu beweisen, ist da natürlich eine große Aufgabe. Aber
Jetzt ist sie allerdings auch nicht die erste Journalistin, die in Bezug auf Christian Lindner dieses Problem hat. Also
das ist eigentlich so ein bisschen so, wie Merkel das gemacht hat, wenn sie die Leute ins Ministerium geholt hat, dass Lindner eigentlich der schlaue Hund, dass er einfach die schärfsten Kritikerinnen einfach wegheiratet. Ne? Eine gute Idee. Top. Ne?
Top.
Gut. Also nächste Frage. Auf dieselbe Art hat Olaf Scholz Karl Lauterbach zum Gesundheitsminister gemacht.
Jetzt,
ne?
Das ist ganz ähnlich.
Er hat ihn im Grunde genommen,
wie der Satz endet.
Er hat ihn eigentlich pandemisch weggeheiratet. Ne?
Gut, ich würde auch gerne mit den Köpfen weitermachen. Ich frage mich, ob Robert Habeck es eigentlich hinbekommt, diesen Monsterspagat, vor dem er da steht, vom obersten Klimaschützer der Republik und gleichzeitig dem obersten Wirtschaftslobbyisten der Republik, das ist der Wirtschaftsminister, nämlich traditionell eigentlich, zumindest aus Sicht der Unternehmen, beides hinzukriegen, da bin ich gespannt, wie es ihn da zerreißt oder auch nicht.
Ja, das ist ja eine ähnlich unangenehme Aufgabenstellung wie beispielsweise das Thema Impfpflicht für die Liberalen. Ne? Also das ist ja für viele halt einfach so eine Art Realitätseisbaden, was da jetzt passiert. Ne? Und das ist halt klar, Opposition ist eine bequeme Couch, von der aus man da sehr gut sitzt und sagt, ja Freunde, das ist ja mal das Allerletzte. Und in dem Moment, wo du Teil der Regierungskoalition bist, sagst du, ja gut, aber also mehr ist dann halt einfach auch nicht drin gewesen. Also das Enttäuschungspotenzial ist ja mindestens genauso groß wie die Aufbruchsversprechen einer solchen Koalition. Und natürlich kann das für Habeck extrem entlarvende Situation sein, weil du kannst dich ja unglaublich auf die Schnauze legen bei so etwas. Du hast hehre, wahrscheinlich sogar auch ehrliche Ansprüche an das, was du umsetzen möchtest und stellst plötzlich fest, einmal in dieser Maschine, in diesem Geflecht aus Lobbyismus, aus Interessen, die so vielfältig sind, dass du merkst, ach du Kacke, mehr ist hier ja wirklich nicht drin. A, weil sie mich nicht lassen, also die Koalitionspartner mich nicht lassen, aber halt eben auch, ich jetzt erstmal sehe, was da alles dranhängt an diesem ganzen Kram. Ne?
Ah, und du hast so eklige Sachen, gerade im Wirtschaftsministerium, Rüstungsexporte, solche Geschichten. Ja.
Oh ja, das kommt ja auch noch dazu, genau, stimmt,
das
klar.
Das hatte ja Gabriel ja schon gesagt, dass er das drastisch alles kappen wird und hat da einen Genehmigungsrekord nach dem anderen gerissen.
Das wollte ich gerade sagen.
Nee, und noch ein Beispiel für diesen Konflikt ist Annalena Baerbock, die auch just in dieser Woche ihren Antrittsbesuch in den USA hingelegt hat und dafür aus Corona-Gründen sind da ein paar Sachen abgesagt worden, morgens hin und abends ohne Übernachtung zurückgeflogen ist. Horror, sie sagt, okay, also die meisten haben inzwischen auf Videokonferenz umgestellt, ja. Aber ausgerechnet sie, die jetzt auch die Klimazuständigkeit sich ins Ministerium geholt hat, muss das jetzt irgendwie dann doch schon machen, um dem Blinken da persönlich die Hand zu schütteln oder zu boxen. Aber das sind alles so Sachen, ne? Die Macht des Faktischen.
Heiko Maas hätte wenigstens noch ein paar schöne Motive genutzt für die Insta-Story. Der hätte natürlich irgendwo im Hotel, hätte er schon nochmal irgendwie da mit dem Kuschelpullover, da wäre schon was gegangen. Ja. Wobei, das würde ich, also das ist natürlich immer ein sehr beliebtes Argument, ein sehr beliebter Vorwurf. Wie kann sie nur als die Grüne da diese Flüge zu machen? Also, dass sie jetzt nicht mit dem Lastenrad rüber in die USA fährt, das war ja, glaube ich, jetzt auch irgendwie absehbar. Das würde ich hier wirklich nicht.
Hat auch lange gedauert bei Greta mit dem Katamaran, ne?
Ist zeitlich
nicht mehr drin.
Ja, und da musste der Katamaran ja dann später ja auch wieder zurückgeflogen werden. Wie war das denn irgendwie? Das war ja auch nicht eine ganz klimaneutrale Angelegenheit. Vergisst man auch gerne schnell. Das würde ich ihr nicht zum Vorwurf machen. Da sind wir natürlich wieder bei dem Thema, was wir auch seit mindestens 2 Jahren haben, als Begriff Güterabwägung. Ist ein bisschen so hinter der Eigenverantwortung und dem Spaziergang als Begriff zurückgefallen. Eigentlich auch ganz gut, glücklicherweise. Die anderen sind ja mittlerweile toxisch. Nein, also da würde ich schon sagen, da ist das Amt der Außenministerin überlagert in diesem Falle die Position einer führenden Grünen, sondern da ist es dann wichtig und ich halte das auch wirklich für wichtig, dass das persönliche Gespräch gesucht wird, dass man sich persönlich begegnet. Du kannst nicht jede persönliche Begegnung durch eine Zoom-Konferenz ersetzen. Das klappt jetzt gerade eben, wenn wir das machen hier, also auch mit, ne, obwohl ich eigentlich gerne mit euch da sitzen würde bei eurem Schokobrunnen, aber ich bin gespannt. Also ich fände es wirklich sehr amüsant, wenn Annalena Baerbock, auch da wieder der Blick Richtung eigene Fraktion, plötzlich zur Loose Cannon mutiert und dann einfach mal jedem zweiten Außenminister der Nation vor den Koffer scheißt und sagt, jetzt passt mal auf, Freunde, jetzt ist Feierabend und Olaf Scholz immer so versucht, hinter ihr herzukehren. So wie Olaf Scholz als jemand, der seine Frau mit zum Empfang des Chefs nimmt und sie dann im Wohnzimmer sagt, was das für ein hässlicher Teppich ist und was das denn für ein Bild, dafür habt ihr viel zu viel bezahlt und hier muss auch mal umdekoriert werden und er andauernd immer so in Richtung so nervös sagt, ja, das meint sie eigentlich nicht so und sie ist eine ganz liebe und jetzt sei doch mal still, Schatz. Das fände ich eigentlich ganz gut, weil klar, auch das ist ja der Anspruch, den die Grünen haben, dass wenn die eigene Außenministerin nach Polen beispielsweise reist, da wird sie ja nicht fliegen, da wird sie ja die Bahn nehmen, schätze ich mal, von Berlin ist ja nicht so wahnsinnig weit, dass sie dann natürlich auch dem polnischen Ministerpräsidenten sagt, pass mal auf, mein Freund, wie sieht es hier eigentlich gerade aus mit Frauenrechten und Abtreibung und so? Also ich glaube, den Anspruch kann man schon haben. Und ich habe bislang auch noch keinen Grund, daran zu zweifeln. Ich finde, ihre ersten Wochen im Amt hat sie eigentlich ganz gut gestaltet.
So, jetzt muss ich in die Temporunde gehen bei den Fragen. Wir sind gerade bei den Grünen, deswegen kann ich fragen, wer wird Ende Januar die neue Grünen-Chefs?
Ricarda Lang und Omid Nuripur.
Ich schließe mich meinem Vorredner an.
Sehr gut. Was wird aus der CDU unter Friedrich Merz? Passt nicht zur Temporunde, oder?
Temporunde.
das passt wirklich in die ganze Temporunde. Die gute alte CDU, ne? so 1994, so stand 19, also Fritze McFly beamt im Grunde um die ganze.
Böswillig wird ihm das zugeschrieben, hat er gesagt.
Hessen-Stahlhelm. Hessen-Stahlhelm-CDU.
Das ist böswillig. Naja, also einerseits gibt es natürlich den Markenkern, der will bedient sein, also Konservatismus. Andererseits gibt es auch bei den zumindest nicht bei den Unionsmitgliedern, aber bei den Unionswählern, junge Menschen. Und die möchten natürlich schon eine gewisse Anschlussfähigkeit ans 21. Jahrhundert erkennen. Von daher, den totalen Rollback wird man nicht schaffen. Es wird interessant sein für die CDU, also zuvorderst Friedrich Merz, wie moderner Konservatismus aussehen kann und wird. Ich sehe das aber zunächst einmal gar nicht so negativ. Ich freue mich immer noch darüber, dass mit der CDU eine echte Oppositionspartei beziehungsweise die größte Oppositionspartei die CDU bildet. Und das ist zunächst einmal erstmal ein sehr gutes Zeichen. So. Und wenn Friedrich Merz das Herz von Markus Söder im Sturm erobern kann, dann werden doch wohl auch wir mit ihm leben können.
Nee, ich hatte mir die Frage aufgeschrieben, wem Söder 2022 die Tour versaut. Und da wäre meine Antwort Merz gewesen.
Friedrich Merz.
Aber nach diesen Herzblattbildern da von, wie hieß der See? Kirchsee?
Ich weiß es, das weiß ich auch nicht, welcher See das ist.
Wir erinnern uns, die schönen.
Naja, da hast du das gar nicht mitbekommen, wie unterschiedlich die Fotos waren, die beiden da auf Social Media veröffentlicht haben.
Das ist ja immer so.
Der Söder hat sich inszeniert als der Landesvater da, der dem seinem Nachwuchs, fröstelnden Nachwuchspolitiker Bayern
erklärt.
Mir
ist kalt.
und gut, Merz hat natürlich gesagt, hier der Staatsmann im Trachtenjanker, der hat vermutlich auch gedacht, ohne Tracht wird man in Bayern nicht reingelassen. So zum Versöhnungsbesuch und so, ja, das wird auf jeden Fall spannend. Bleibt denn Ralf Brinkhaus Fraktionschef?
Ich dachte, dass die CDU den vielleicht sogar noch zum Bundespräsidenten vorschlägt. Komm, dann soll er das doch. Vielleicht kriegen wir ihn durch. Dann sind wir ihn da los.
Er ist nicht so ein schlechter Redner. Das muss man jetzt mal bei aller, ja.
Absolut. Ja. Vielleicht. Also normalerweise würden wir ja glauben, dass das Ego von Friedrich Merz dafür sorgt, dass er sagt, das mache ich natürlich auch. Das ist doch klar. Vielleicht denkt er aber auch, also zwei starke Positionen innerhalb der Unionsfraktion sind besser als eine. Und auch da wieder sagt er sich, ich bin der Parteichef, dann soll er doch Fraktionsvorsitzender bleiben. Dann greifen wir halt einfach hier so als Doppelzange an. Vielleicht gar nicht so schlecht. Also ich habe mittlerweile das Gefühl, dass es ein bisschen anders ist, als ich noch vor zwei Wochen oder drei Wochen dachte, dass er sogar Fraktionsvorsitzender bleibt und dass Merz einfach von seiner eigenen Strahlkraft als Parteivorsitzender und als Friedrich Merz ausgeht und sagt, das ist mir doch furz egal, wer unter mir Fraktionsvorsitzender ist.
Ich hielte das für total schlau. Ich glaube nicht, dass Merz die Größe aufbringt. Ich bin gespannt, ob er das hinkriegt, ob er diesen Sack Kreide frisst. Ich glaube, er ist scharf auf die Macht. In der Fraktion gibt es mehr zu sagen als in der Partei. Und wenn er es werden will, dann wird er es auch. Meine These.
Ja. Also es ist eigentlich eine gute These. Es ist total schlau. Es ist also ausgeschlossen, dass er es macht.
Dann kommen ja noch die Wahlen dazu, die Landtagswahlen.
Oh ja.
Sind das dann eigentlich, das sind vier am Stück. Und zwar im März Saarland, im Mai Schleswig-Holstein. Auch im Mai Nordrhein-Westfalen, die erste Wahl, zu der Hendrik Wüst, der Nachfolger von Armin Laschet, antritt. Mhm. Und dann zum Abschluss Niedersachsen im Oktober. Und in den ersten drei genannten Fällen sind da CDU-Ministerpräsidenten. Wenn die SPD-Welle jetzt nicht überleben, ist es dann schon die Schuld von Friedrich Merz?
Faktisch nicht. Medial gelesen natürlich sehr wohl. Das ist ja völlig klar. Ja. Ne? Logisch, das ist dann der Merz-Effekt. Also es ist natürlich im Grunde genommen ja Quatsch. So schnell geht es in der Regel nicht. Was wir festgestellt haben, war im letzten Jahr, dass Armin Laschet als CDU-Parteivorsitzender natürlich auch in die Länder abgestrahlt hat. Aber in der Regel sind Landtagswahlen ja doch meistens erstmal, da werden dann die Probleme die Chancen oder die tollen Leistungen der Ministerpräsidenten oder Ministerpräsidentinnen verhandelt. Also siehe Malu Dreyer, Manuela Schwesig beispielsweise. Das hat natürlich immer relativ wenig mit dem zu tun, was da in Berlin passiert.
Und die Inhaber haben alle immer gewonnen in den letzten Wahlen.
Genau.
So, das muss man dazu sagen. Deswegen, meine These, es geht genau in die andere Richtung. Ich glaube, dass weil wir haben hier eine Wiederholung quasi der Konstellation von 2017. Wir erinnern uns, Schulz-Zug und dann Landtagswahl in Saarland, Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen, in genau der gleichen Konstellation. Und danach war es vorbei mit dem Schulzzug. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die SPD da ihre ersten drei Wahlniederlagen einfährt, weil die Leute bis dahin auch vielleicht so ein bisschen müde mit Scholz schon sind und so. Und dann bei der SPD die Hütte brennt.
Das ist absolut denkbar. Wir müssen uns dann, glaube ich, wirklich nochmal die einzelnen Länder angucken, wer da antritt, beziehungsweise wer im Amt ist, wie die Chancen sind, inwieweit jetzt auch die Corona-Maßnahmen dann nochmal die Bevölkerung zusätzlich vergrätzen oder halt eben die Leute sich dann doch ganz gut regiert fühlen. Also ich glaube, das ist extrem wichtig, da genau drauf zu schauen. Interessanter sind ja sowieso, finde ich, mittel- bis langfristig die Wahlen im Osten. Ne? Also Stichwort starke CDU, starke AfD, also hinter beide möchte man dann jeweils ein Fragezeichen setzen, was passiert da. Aber klar, NRW wird natürlich wahnsinnig interessant zu sehen. Ne? Also schafft es Henrik Wüst da, also niemand rechnet ja wirklich ernsthaft damit, dass er im Amt bleibt. Also die meisten gehen davon aus, das wird der kürzeste CDU-Ministerpräsident NRWs ever. Aber es kann ja auch ganz schnell gehen, dass man plötzlich das Gefühl hat, man wird von dem Gut regiert.
Ja. Ja. Wer ist der Gegenkandidat? Bitte erklärt ihn mir.
Mhm. Da muss ich jetzt
kurz. Ihr beiden mit NRW-Bezug, also beziehungsweise Andreas mit SPD-Bezug.
Naja, ich kenne die Gegenkandidaten der SPD natürlich, weil ich das jetzt beruflich. Ich hatte kurz überlegt, ob ich euch ärgern soll und euch mal fragen soll, ob ihr die drei Gegenkandidaten der SPD hinkriegt.
Ich überlege gerade ernsthaft, wenn du mir den Namen jetzt sagst, sage ich sofort, ja klar, aber.
Thomas Kutschaty, früherer Justizminister von Nordrhein-Westfalen. Und ich sag euch, einer der am wenigsten charismatischen Politiker, den ich jemals kennengelernt habe.
Also ein Erfolgstyp zurzeit.
Ich bin nicht sicher.
Aber das hätte man über Olaf Scholz ja wahrscheinlich auch gesagt.
Eben. Ja. Scholz, Steinmeier, ich meine, Charisma ist zurzeit nicht so ein Gewinnerthema.
Ja. Na? Also wenn ich wetten müsste, ich würde auf Wüst wetten, sage ich das ganz offen.
Ja, sieht ja so ein bisschen aus, als hätte Joe Laschet so ein Programm gehabt, mit dem er so seinen Vater so Outfittery-mäßig sich so morphen kann, bis er ihm gefällt. So, und das ist dann Henrik Wüst. Das muss man einfach sagen. Also ich weiß, das ist jetzt natürlich lupenreiner Sexismus, aber natürlich der schönste Ministerpräsident, den wir gerade in ganz Deutschland haben. Ne? Also da möchte ich jetzt auch
aber
gar
Daniel
nicht.
Daniel Günther?
Ja, aber bitte, das ist doch kein Vergleich. Ach, Daniel Günther, sieht wirklich aus, als hätte da irgendwie ein untalentierter Wachsmodellierer in so einem chinesischen Madame Tussauds versucht, Daniel Hartwig nachzukneten. Also bitte, Leute.
Ich finde Rainer Haseloff ganz schön.
Ja, Rainer Haseloff hat natürlich so einen, aber das ist aber eher so der väterliche Anlehnungsbedarf, den ich da gerade merke, ne? Rainer Haseloff, das ist dann eher der Landesvater. Ich bin ja großer Fan von Stefan Weil. Ich mag ja Stefan Weil sehr. Ich hätte mir Stefan Weil auch sehr gut vorstellen können als Kanzlerkandidat der SPD. Ich finde, der Mann ist, wie sagt man neudeutsch, stabil. Und durchaus auch humorvoll, was man, glaube ich, auch nach gefühlt 48 MPKs, die man dann natürlich auch bei Lanz verkaufen muss, sein muss.
Der muss übrigens auch noch antreten im Herbst zur Wiederwahl.
Genau, der steht ja auch an. Und dann ist jetzt ich habe als auf meinen Stichpunktzettel hier geschrieben, der führt nämlich klar in den Umfragen, schafft Stefan Weil die absolute Mehrheit, da hat Niesmann daneben geschrieben, bist du betrunken? Das zählt aber als eine Frage jetzt.
Beides stimmt.
Ja, schafft er?
Nein.
Also absolut nein.
Kein Fall.
Wiederwahl, aber Wiederwahl schafft er.
Ja, Wiederwahl, doch, Wiederwahl schafft er. Hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, was jetzt die Bundesregierung so macht mit den Automobilen. Ne? Also wenn die Bundesregierung es schafft, schon bis in den Herbst hinein, also VW auch komplett abzuwracken, dann wird es natürlich schwer, ne? Dann wird es schwer. Ja, ja. Aber da hat er ja auch noch ein bisschen mitzureden.
Wir haben jetzt noch drei Fragen.
Was?
Um 22 voll zu haben. Jeez. Wollt ihr noch mal ins Ausland blicken? Also zum Beispiel die Frage, wer wird Dschungelkönig?
Das waren jetzt schon zwei.
Oh Gott. Also ich möchte grundsätzlich gerne ins Ausland blicken, privat vor allem, beruflich, wer wird Dschungelkönig? Das konntest du mir aber nicht ersparen, ne? Ich kann ja nur das kommentieren, was ich gelesen habe, wer ins Dschungelcamp gehen soll. Ja, es gibt ja nur angeblich, gibt es ja nur die offizielle Bestätigung von Tina Ruland und Harald Glöckler. Ich sage nur, Leute, ich habe diesen Namen gelesen, Peter Althof, der Bodyguard der Promis, so aus den 90ern, also ausreichend auch Toxic Masculinity, altes Showpferd, auf den würde ich mich konzentrieren, da halte ich große Stücke drauf, ja.
Ja.
Also Dschungelkönig wird so, Dschungelkönig wird so jemand ja nicht. Nee, Laschet.
Dauert noch zwei, drei Jahre.
Ich glaube, das, ja, dann wird es schon schwer, den Leuten wieder zu erklären, wer war das denn noch gleich, ne? Der kann auch so lange dauern halt, ne? Ja.
Ich glaube, dass Tina Ruhland, also die ist ja eigentlich gesetzt. Also der Schwarm meiner Generation quasi, der kleinen Jungs in den 90ern schmachtend an Tina Ruhland, also.
Ja, aber solche Leute werden nie Dschungelkönig, ne? So. Nee. Wobei, wenn sie so einen, vielleicht hat sie so einen mütterlichen Charme.
Ja, wir hatten ja auch alle auf Mola Adebesi getippt damals und der war der Erste, der unten durch war.
Das ist richtig. Ja. Also da hatte auch Mola Adebesi wirklich einen ordentlichen Anteil dran, muss man sagen, ne?
Ja, ja. Das jetzt mal als Frage in Klammern, damit ich jetzt keine drauf verschwende. Du bist nicht beteiligt, ne, dieses Jahr?
Doch, ich bin also beteiligt. Jetzt,
doch, du machst wieder mit,
okay. Ja. Ja, aber auch als Autor, ne? Also das, wird, ja, klar, immer, das wird ja immer schwieriger, da noch die Trendschärfe hinzukriegen, ne? Also bin ja der Einzige, bin ja das einzige Produktionsmitglied, das du mittlerweile problemlos auch als Lagerfeuer setzen könntest. Also, ja, klar.
Ah, natürlich, das ist wie in der Politik, wenn man die ganzen Mechanismen durchschaut hat, dann will man eigentlich gar nicht mehr mitmachen.
Na, das stimmt, das stimmt. Und,
also Dschungel- vor der Kamera meine ich.
Ja, ja, nee, auf keinen Fall. Nee, bitte nicht, bitte nicht. Und Dschungelcamp und Anne Will und solche Sendungen, die haben ja auch wahnsinnig viel gemeinsam. Also so in Sachen das Auseinanderklaffen von Selbst- und Fremdwahrnehmung, den Leuten auf großer Bühne beim Scheitern zuzusehen, wie da auch die eigene Vita schön gelabert wird. Also dieses verzweifelte Ringen um die Deutungshoheit über das eigene Wirken, das ist ja in beiden Fällen extrem gegeben. Deswegen muss ich eigentlich nie wirklich das Genre wechseln, mit dem einzigen Unterschied, dass man beim Dschungelcamp natürlich relativ froh ist, dass keiner von denen höchstwahrscheinlich nochmal politische Verantwortung wird übernehmen können. Aber das gilt ja für weite Teile der Leute, die bei Anne Will sitzen, ja auch.
Und ja, eben. Parallelen. Ja. So, ihr habt jeder noch einen Freischuss.
Was wird die bitterste politische Erkenntnis 2022?
Also ich würde sagen, ich fürchte fast, die hat mit den Grünen zu tun, vor dem Hintergrund, den wir vorhin schon besprochen haben. Ne? Mhm. Also man merkt es ja jetzt schon bei dieser Debatte, was ist förderwürdige Energie. Klar, bei Atomkraft sind wir uns sogar weitgehend vielleicht noch einig, dass es nicht sein muss. Wobei selbst die Jüngeren, ja, also die Klimaschützer, habe ich auch schon anderes gehört.
Ja.
Aber bei Erdgas als Brückentechnologie und so, das sind schon ganz schön Zerreißproben, wo jetzt da die Ampel jetzt schon steckt, irgendwie in der ersten Januarwoche.
Ja.
Ich würde tippen, die Grünen werden uns oder ihre Wähler enttäuschen.
Ich würde tippen, dass die USA doch nicht so stabil sind, wie wir nach der Wahl von Biden alle gehofft und gedacht haben, und dass wir bei den Midterms, die ja Ende des Jahres anstehen, ein böses Erwachen erleben und möglicherweise Donald Trump ante portas dann wieder steht. Das, glaube ich, wäre ein wirklich bitterer, eine wirklich bittere Erkenntnis zum Jahresabschluss.
Ja, als ich meine Frage stellte, gingen meine Gedanken auch in eine ähnliche Richtung, wo ich auch dachte, naja, jetzt haben wir irgendwie 2022, also so haben wir noch so 4-5 Wellen, 6 griechische Buchstaben und dann steht auch Trump schon wieder vor der Tür. Das ist natürlich immer so ein bisschen die tiefe Sehnsucht nach der Apokalypse, die da aus einem raus, was bei Journalisten, glaube ich, sehr ausgeprägt ist, sodass man doch so eine tiefe Sehnsucht immer nach dem totalen Zerfall hat. Das ist bei mir gar nicht so, aber ich bin ja auch kein Journalist in dem Sinne, insofern ist es ja auch wieder ganz gut. Aber
Putin,
die Befürchtung...
Putin könnte auch noch einen kleinen Krieg starten mitten in Europa.
Scheiße, ja, das ist wirklich auch nochmal so eine Sache.
Und in Frankreich wird im April gewählt. Mm. Da ist ja nun auch schon mehrmals vorausgesagt worden, dass da Marine Le Pen nochmal...
Oder Zemmour, ne? der ja auch noch da auf der...
Oder noch schlimmer, genau. Ja. Noch schlimmerer Kandidat.
Ja.
Also das kann alles bitter werden, ja.
Ja, und vielleicht ist es aber auch völlig anders und es wird alles total geil, ne? Also Omikron macht jetzt einfach mal flächendeckend, bereitet uns die endemische Lage. Also da habe ich heute noch mit meiner Frau drüber gesprochen, weil dieses, also auch so virologisch, um dann nochmal die Klammer hinten zuzumachen, da wundert man sich schon manchmal, warum immer so auf den schlechtest möglichen Szenarien rumgeritten wird, gerade wenn es um die Entdeckung der Omikron-Variante ging. Also ich versuche mir, und das mit einigem Erfolg, nochmal stärker anzugewöhnen, dass ich mir das positive Weltbild gerne falsifizieren lassen würde und nicht umgekehrt. Weil solange wie die Beschissenheit der Dinge noch nicht bestätigt ist, bin ich aufgrund der Faktenlage, aufgrund der Informationen, die ich habe, stets willens an das Gute der Situation zu glauben. Denn schlechte Laune haben kann man ja noch früh genug.
Ja, ich habe mit Andreas heute schon drüber gesprochen, ob wir beide, und das betrifft, glaube ich, auch dich, Miki, gerade mit unseren Podcast-Formaten nicht so ein bisschen so sind wie Kate Blanchett und ihr Kollege in Don't Look Up. Wir beschäftigen uns mit Politik, aber auf die lustige Art.
Das ist, so. Da
habe ich also, ein bisschen schlechtes Gewissen bekommen, als ich den Film gesehen habe.
Nee, das musst du gar nicht. Also, oder das müsst ihr nicht. Also, ich bin ja großer Fan eures Formates, höre das ja sehr gerne. Übrigens auch nochmal großen, ausgesprochenen Glückwunsch zu dem Rückblick mit Dietmar Wischmeier. Aber nicht nur, die anderen Folgen finde ich auch toll. Und
vielen Dank, das möchte ich an der Stelle direkt zurückgeben.
Das ist sehr
lieb. Und du musst ja viel öfter ran als wir. Aber
das ja, da habe ich mir auch wirklich das eigene Grab geschaufelt. Deswegen sehe ich auch mit Mitte 40 aus wie der späte Rolf Eden. Aber was mir immer gespiegelt wird, und das freut mich, irritiert mich, aber freut mich auch, es kommt häufiger mal vor, dass Personen zu mir kommen und sagen, ich höre das so gerne, ich kriege da immer so gute Laune bei. Und dann denkst du natürlich, ja, aber Moment mal, wir erklären ja jeden Tag oder jeden anderthalbten Tag, wie schlecht die Welt ist, aber das mit einer gewissen Gelassenheit, und das alleine reicht schon, dass klar, wenn die Leute sagen, pass mal auf, der oder die wissen auch, dass die Lage der Welt nicht besonders toll ist und sie machen auch keinen Hehl daraus, aber sie erklären es mit einer gewissen Leichtigkeit, dann kann ich auch noch in den Tag starten, ohne dass ich einfach die Rollladen runterlasse und sage, hat ja alles keinen Sinn mehr. Und das ist doch eigentlich ganz schön.
So. Bombenschlusswort, aber jetzt haben wir erst 21 Fragen.
Oh, ja komm, mach die letzte, ich muss zum Buffet.
Wo wir bei der Apokalypse waren, die Frage drängt sich ja auch quasi auf, Stichwort Apokalypse, bekommt Micky Beisenherz eine Samstagsabendshow dieses Jahr, und wenn ja, bei welchem Sender?
Es ist nicht davon auszugehen. Ich habe ja durch NTV und Co. starke RTL-Verbandelungen. Und nachdem RTL Dieter Bohlen rausgeschmissen hat, ist das ja mittlerweile auch wieder, sagen wir mal, es ist jetzt nicht mehr direkt das Unterhaltungsgore-Leben. Aber es ist nichts, was ich anstrebe. Also ich schiele nicht Richtung Samstagabendshow. Also ich bin eigentlich eigentlich den Türsteher zwischen Wunsch und Wirklichkeit, sondern ich bin sehr glücklich mit dem, was ich mache. Und,
eine Option wäre ja, es wird wahrscheinlich dann bald ein Chefreporter Politikmagazine gesucht, weil die Vorgängerin zu nah an der Bundesregierung dran ist.
Ja, das ist natürlich
vielleicht
richtig.
Vielleicht wäre das was.
Nee, also ich glaube, das sollen, wie sagt Olli Kahn, das sollen andere machen, das sollen andere entscheiden. Nein, ich bin da schon ganz, ganz gut aufgehoben. Und Samstagabendshow ist ja insofern auch schon Quatsch, weil ich würde dann ja plötzlich in Konkurrenz treten zu Joko und Klaas. Und da kann man nur verlieren. Und das möchte ich mir jetzt ungerne von denen. Ich möchte mir ungerne von denen WhatsApp schicken lassen mit der Quote vom Samstagabend. Das ist, da sei Gott vor.
Genau. Das ist bei einem Podcast eher auf Augenhöhe. Wann kommt Apokalypse und Filterkaffee zurück?
Die nächste ist am Freitag, diesen Freitag.
Wir rufen alle auf, die bei uns hängen geblieben sind, da wieder zuzuschalten, sagen danke fürs Hören bei uns und vor allen Dingen vielen Dank an diesen grandiosen Jahresausblick an Micky Beisenherz.
Gerne, sehr gerne.
Dankeschön und bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.
Ciao.
Dies war ein Podcast des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Für weitere Audioangebote klickt rnd.de/podcasts. Bis zum nächsten Mal.